Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen gegangen ist, als ihr den Psalm 49 gehört habt. Er hat mich sehr beschäftigt, muss ich sagen. Denn vielleicht sind euch auch Leute vor Augen gestanden, die so reich sind, so stinkreich, möchte ich sagen, die sich alles leisten können und scheinbar ja, triumphieren auf dieser Welt, weil sie alles haben, sich alles leisten können. Es gibt Menschen auf der Welt, die haben so ein großes Vermögen, dass es das Bruttosozialprodukt eines Landes von einem ganzen Jahr übertrifft, weit übertrifft. Aber eines können sie mit ihrem Geld nicht: ihr Leben verlängern oder retten. Und das liegt ja in Gottes Hand. Und diese Botschaft, die wir haben, die seit 2000 Jahren verkündigt wird, das wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, offen über Jesus zu sprechen, Menschen zu erreichen. In vielen Ländern ist es sogar schon gefährlich geworden, das Evangelium weiterzugeben, das wissen wir. Christen werden verfolgt, Gemeinden werden geschlossen, Bibeln werden verboten. Und selbst bei uns, wo es ja noch die Religionsfreiheit gibt, spüren wir immer mehr Ablehnung, Spott oder auch Gleichgültigkeit, wenn wir über unseren Glauben erzählen. Und gerade bei denen, denen es scheinbar so gut geht, stößt die Nachricht immer mehr auf verschlossene Ohren oder auch auf so harte Herzen, haben wir den Eindruck. Wir haben es schon erlebt. Und umso erstaunlicher ist heute die Begegnung, die uns Lukas in Kapitel 18 beschreibt. Da kommt ein Oberster, schreibt er hier, ein Oberster der Juden zu Jesus. Er kommt nicht heimlich wie Nikodemus in der Nacht. Er kommt auch nicht zögerlich wie der Statthalter Felix, der den Paulus zwar gern gehört hat, aber immer auf eine, ja, auf einen günstigeren Moment wartete, um sich vielleicht zu entscheiden. Nein, von der Mann, von dem wir heute hören, der kommt offen, aufrichtig und auch voller Ernst zu Jesus mit seiner Frage. Und das ist die wichtigste aller Fragen überhaupt. Er fragt: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Stellt euch das mal vor, hier ist ein Mensch, der wirklich wissen will, wie er zu Gott finden kann. Er sucht keine Debatte mit Jesus oder irgendeine Diskussion. Er möchte einfach eine klare Antwort. Aber doch endet diese Geschichte leider ganz anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Am Ende geht nämlich dieser Mann traurig weg. Und das nicht, weil Jesus ihn abgewiesen hat, sondern weil sein Herz an etwas hing, was er einfach nicht loslassen konnte. Wir sehen heute in der Begegnung mit diesem Obersten der Juden und Jesus, was es wirklich bedeutet, was es wirklich dich auch kosten kann, Jesus Christus nachzufolgen. Ich lese uns den Text aus Lukas Kapitel 18 ab Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Aus evangelistischer Sicht war dieser Mann ein Geschenk. Man musste ihn nicht erst mühsam erreichen, denn er kam von sich aus. Und nicht nur das, er war auch nicht gleichgültig oder distanziert zu Jesus. Im Paralleltext in Markus 10 wird berichtet, dass er eilig auf Jesus zulief. Er kam nicht einfach, er ging eilig. Er kniete sich sogar vor Jesus nieder, mitten unter den Leuten, die Jesus gerade lehrte, und fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus musste also nicht mal das Gespräch auf geistliche Themen lenken, das tat der Mann ganz von alleine. Und aus menschlicher Sicht, wenn man die ersten Zeilen liest, könnte man denken, das sollte doch gar nicht so schwer sein, diesen Menschen zu einer Entscheidung zu führen. Das müsste doch fast von alleine gehen. Er will es doch wissen. Alles scheint vorbereitet zu sein. Alles scheint reif zu sein. Das Matthäus-Evangelium berichtet uns, dass er jung war. Er hatte also noch sein ganzes Leben vor sich. Lukas hier nennt ihn einen Obersten. Das bedeutet, dass er eine leitende Position hatte. Obwohl er jung war, hatte er wohl Einfluss als Oberster. Und es kam noch hinzu, er war sehr reich. Der Mann hatte keine Probleme mit Drogen. Er trank keinen Alkohol. Er hatte auch keine Konflikte mit dem Gesetz. Seit seiner Jugend, sagt er, hat er sich bemüht, die 10 Gebote zu halten. Und das hat er scheinbar ziemlich gut geschafft. Er war also ein vorbildlicher junger Mann, wie ihn sich jede Gemeinde vielleicht auch wünschen würde. Manche, wenn sie ihn so beobachtet hätten, sein Leben, hätten ihn vielleicht sogar schon für als gläubig angesehen. Jedenfalls hätte es nicht viel gebraucht, um ihn zu Jesus zu führen. Jesus hat aber mit ihm einen ganz besonderen Weg gehabt. Wir wissen, wenn uns jemand fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, dann lautet die richtige Antwort, du musst gar nichts tun. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Bekenn deine Sünden, glaub an das Werk, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat und nimm Gottes Gnade an. Wir würden mit so jemandem beten, dem Herrn danken. Und wenn er ihm sein Leben wirklich ernsthaft anbefiehlt, ihm auch die Gewissheit des Heils zu sprechen. Aber eines würde ich ganz bestimmt nicht tun, ihm sagen, halte die 10 Gebote, dann wirst du gerettet. Wir wissen doch, dass niemand durch das Befolgen der Gebote in den Himmel gekommen ist. Aber Jesus macht genau das. Er erinnert den jungen Mann an die Gebote und als der sagt, ich habe sie alle gehalten, spricht Jesus ein Thema an, was wir in der Regel vermeiden, Geld. Jesus fordert ihn auf, alles zu verkaufen, nicht nur ein Teil, sondern alles und es den Armen zu geben. Dann, sagt Jesus, wirst du das ewige Leben haben. Das ist komisch, oder? Er macht ihm deutlich, wer mir wirklich nachfolgen will, muss bereit sein, alles loszulassen. Wenn wir heute Morgen zusammen den Text studieren, fallen uns 3 Wahrheiten auf, die wir beachten müssen, wenn wir Menschen zu Jesus Christus führen wollen. 3 Wahrheiten. Die erste davon, auch gute Menschen brauchen Rettung. Der junge Mann, der Jesus begegnet, sagt von sich selbst, ich glaube an Gott. Es war ein aufrichtiger, moralisch gefestigter junger Mensch, der ernsthaft an geistlichen Dingen interessiert war. Einer, der sich ehrlich bemüht hat, Gott zu gefallen. Und doch, sagt Jesus, fehlt dir eines, das ewige Leben. So Menschen begegnen uns auch heute oft im Alltag, anständig, moralisch gefestigt. Viele von ihnen sind in einem kirchlichen Umfeld aufgewachsen. Ihre Eltern haben ihnen beigebracht, was richtig und was falsch ist. Sie haben einen Beruf, den sie gut ausüben. Sie zahlen Steuern, sie halten sich an die Gesetze, sie sind in ihrer Ehe treu. Sie besuchen regelmäßig den Gottesdienst oder die Kirche. Sie spenden sogar für Gottes Reich. Ja, mehr noch, sie engagieren sich in der Gemeinde, helfen bei Jugendgruppen oder in Vereinen trainieren sie Sportmannschaften. Es sind Menschen, die sich gesellschaftlich und auch kirchlich einsetzen. Es sind Menschen, die wir uns als Nachbarn wünschen. Aber so gut die Menschen auch in unseren Augen sind, Jesus sagt, sie haben kein ewiges Leben. Sie haben keinen Schatz im Himmel, wie es in Vers 21 heißt. Sie werden eben nicht in das Reich Gottes eingehen. Sie sind nicht gerettet, denn sie stehen in keiner lebendigen Beziehung zu Gott. Und nach ihrem Tod werden sie die Ewigkeit nicht in seiner Gemeinschaft verbringen, sondern in der Hölle. Die Geschichte soll uns wirklich aufrütteln, denn sie macht eines unmissverständlich klar. Es reicht nicht, ein guter Mensch zu sein. Auch gute Menschen brauchen Rettung. Denn ihre eigene Gerechtigkeit, die reicht vor Gott nicht aus. Und wenn ich von guten Menschen spreche, meine ich nicht hier welche, die wir vielleicht als gut bezeichnen würden, weil wir sehen, was sie alles tun, sondern ich spreche über solche, die sich selbst für gut halten. Und wenn du dein eigenes Herz anschaust, mir geht es jedenfalls so, wir neigen ganz schnell dazu, uns selbst ein positives Urteil auszustellen. Wir halten uns oft selbst für gut. Wir glauben, wir sind besser als andere. Das geht so schnell. Aber das ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Denn der Teufel, der hat uns blind gemacht. Blind für unsere Verlorenheit. Blind für unsere Schuld vor Gott. Denn anstatt dass wir Menschen uns an Gottes Maßstab messen, vergleichen wir uns lieber mit denen, die aus unserer Sicht ein schlechteres Leben führen als wir. Aber das rettet uns nicht. Denn die Bibel sagt ganz klar, vor Gott zählt nicht, dass wir besser sind als andere, sondern ob wir so heilig sind wie er, das zählt. Und heilig werden wie er, das können wir aus eigener Kraft nicht werden. Paulus fasst unsere Stellung vor Gott ganz klar in Römer 3, Vers 23 zusammen. Da schreibt er, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Wenn du jetzt also dazu neigst, dich selbst als grundsätzlich guten Menschen zu sehen, dann ist heute Morgen diese Botschaft genau für dich. Für dich. Denn sie zeigt dir, du brauchst die Rettung, von der die Bibel spricht. Nicht, weil du ein besonders schlechter Mensch bist, sondern weil du nicht gut genug für den Himmel bist. Gottes Wort sagt in Römer 3, Vers 10 klar und deutlich, da ist keiner, der in Gottes Augen gerecht ist, auch nicht einer. Auch du nicht. Und das bringt uns zur zweiten Wahrheit, die wir in dem Text finden können. Gute Menschen können gerettet werden. Ja, wie geht das? Die Reaktion Jesu auf die Aussagen des reichen jungen Mannes waren schockierend. Nicht nur für ihn, auch für die Jünger. Als der Mann traurig wegging, sagt Jesus in Vers 24, wie schwer ist es für die Reichen, in das Reich Gottes zu kommen? Markus berichtet uns in Kapitel 10, dass die Jünger fassungslos waren. Wir müssen uns das überlegen. Damals war für die Juden sichtbarer Reichtum der Beweis für Gottes Segen. Aber Jesus macht hier unmissverständlich klar, dass Reichtum ein ernsthaftes geistliches Hindernis sein kann. Und in Vers 25 sagt er dann, was bis heute noch Menschen aufregt: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ich habe nachgeschaut, im griechischen Urtext steht für Nadelöhr das Wort Raphis. Und das bezeichnet wörtlich eine Nähnadel. Also es geht tatsächlich um dieses kleine Öhr in der Nadel, durch das ein Faden gezogen wird. Diskussionen darüber, dass dieses Nadelöhr auch ein enges, kleines Tor gewesen sein könnte, das sind nur Interpretationen, die Jesu Aussage abmildern sollen. Aber Jesus meint hier, was er sagt. Für einen Reichen oder vielleicht anders gesagt, für jemanden, der auf seine eigene Leistung vertraut, ist Rettung nicht nur schwer, sie ist tatsächlich unmöglich. Und dass Jesus genau das gemeint hat, das sehen wir an der Reaktion der Jünger. Sie haben ihn ganz genau verstanden, denn sie haben entsetzt gefragt: Wer kann dann gerettet werden? Und Jesus bestätigt in Vers 27 ihre Sorge ja noch, indem er sagt: Was bei den Menschen unmöglich ist, ja, menschlich gesehen ist es unmöglich, das ist bei Gott möglich. Bei Gott ist es möglich. Warum ist Rettung durch menschliches Bemühen unmöglich? Weil, was wir Menschen für gut halten, bleibt weit hinter der Heiligkeit Gottes zurück. Der junge Mann spricht Jesus mit guter Meister an. Das war eine ungewöhnliche Anrede für einen Lehrer. Das war schon Schmeicheln. Und Jesus antwortet darauf: Was nennst du mich gut? Niemand gut ist Gott allein. Es gibt Bibelausleger, also Bibelkritiker, die sagen, hier bestreitet Jesus, dass er Gott ist. Aber Jesus ging es hier nicht darum, sich selbst zu erklären, dass er der Sohn Gottes ist. Er will eine Sache erreichen. Er will den jungen Mann aufwecken, herausreißen aus seinen frommen Ausreden. Der junge Mann versteht gut falsch, gut in Gottes Augen. Denn gut ist nicht einfach nur nett, moralisch anständig oder bewundernswert. Jesus sagt, gut ist nur einer, Gott allein. Und genau das ist der Punkt. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre seine Aufforderung, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen, tatsächlich fragwürdig, sogar gefährlich. Wer sonst außer ihm dürfte sowas verlangen? Wir wissen, Jesus war nicht irgendein Lehrer. Er sprach mit göttlicher Autorität und er stellt den jungen Mann hier vor eine Entscheidung. Willst du wirklich wissen, was gut ist? Dann schau nicht mehr auf dich, was du alles für Gebote hältst. Schau auf Gott. Dieses Wort gut gebrauchen wir in christlichen Kreisen auch oft schnell, leichtfertig. Das machen wir auch oft mit dem Wort Liebe. Wir verwenden es, ohne darüber nachzudenken. Ich liebe Pizza. Ich liebe meinen Hund. Ich liebe meine Frau. Und dann, ich liebe Jesus. Merkt ihr, indem wir das Wort für so vieles verwenden, verliert es tatsächlich ein Stück weit an Bedeutung. Besonders wenn es um die Liebe zu Gott geht. Ist uns das klar? Der junge Mann wusste eines: Gott ist gut, besser als jeder Mensch, ja natürlich. Und Jesus, ja, Jesus, ich habe ihn gesehen, er ist ein besonders guter Mensch. Für den jungen Mann gab es da keinen Zweifel. Aber auch sich selbst hätte er als gut bezeichnet. Schließlich hielt er ja alle Gebote. Er war auch kein Zöllner oder ein Dieb oder ein Außenseiter. Der Mann hielt sich tatsächlich für jemand Anständiges. Aber genau hier liegt das Problem. Sein menschlicher Maßstab, der ihm sagte, ich bin gut genug, Und Jesus führt ihn jetzt mit seiner Frage tiefer, weg vom Vergleichen mit anderen, hin zu einer Frage: Was heißt es wirklich, gut zu sein vor Gott? Was zählt, ist nämlich Gottes Maßstab. Und der liegt weit über allem, was ein Mensch erreichen kann. Jesus fordert uns zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 48 auf: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was ist das für ein Anspruch? Vollkommen wie der Vater im Himmel. Oder auch wie Jesaja 64, Vers 6 sagt: Alle unsere Gerechtigkeit ist doch wie ein beflecktes Kleid. Der leichtfertige Gebrauch des Wortes gut zeigt, der junge Mann hatte gar keine richtige Vorstellung von der Heiligkeit und auch von der Vollkommenheit Gottes. Und deshalb hat er auch nicht verstanden, dass seine eigene Gerechtigkeit niemals ausreichen würde, um vor Gott bestehen zu können. Rettung durch menschliche Gerechtigkeit ist unmöglich, weil sie niemals, niemals Gottes Maßstab, sein heiliges Gesetz erfüllen kann. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortet: Haltet die Gebote. Jesus zählt die Gebote, die den Umgang mit Mitmenschen betreffen, auf. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, Vater und Mutter ehren. Das sind alles Gebote, die kann man leicht nachprüfen, weil das sind sichtbare Dinge. Der junge Mann sagt: Das habe ich alles gehalten. Und ich glaube es ihm, äußerlich stimmt es bestimmt. Er hat sich bestimmt bemüht. Aber Jesus schaut in sein Herz. Er blickt ganz tief in sein Herz. Und da sieht er, ob der junge Mann die Gebote wirklich gehalten hat, und zwar von Herzen. Oder hat er sie nur äußerlich gehalten? Erinnert euch an die Bergpredigt. Da haben wir gehört, dass Gottes Gebote weit über das hinausgehen, was Menschen äußerlich sehen. Diese Gebote gelten zuallererst für unser Herz. Und wer diese Gebote wirklich vollkommen halten will, der muss ohne jeden Fehler leben. Ein ganzes Leben lang sein Herz reinhalten. Und dann, ja, dann könnten wir uns das ewige Leben tatsächlich verdienen. So steht es in 3. Mose 18, Vers 5 geschrieben: Haltet euch an meine Ordnungen und Vorschriften. Wenn Menschen sie befolgen, werden sie dadurch leben. Ich bin der Herr. Doch wer kann das von sich sagen? Der Oberste hier im Text behauptet zumindest, genau das getan zu haben, von Jugend an. Aber Jesus hat in sein Herz gesehen, er hätte ihn ganz leicht überführen können. Aber anstatt jetzt mit ihm zu diskutieren, lässt Jesus das stehen und geht in Vers 22 direkt zum Kern des Problems des jungen Mannes. Er sagt: Eines fehlt noch. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Warum stellt Jesus diese Forderung an den Obersten? Warum gerade ihm und nicht auch den anderen, die zu ihm kamen und ihn gefragt haben? Oder uns? Wenn alles Geld abzugeben die Bedingung für die Rettung wäre, dann hätte es doch Jesus allen Menschen so vorgestellt. Aber das hat er nicht. Diese Forderung, komm und verkaufe alles, das war für den jungen Mann persönlich. Denn das zielte auf sein Herz, dieses einen Menschen. Jesus gebraucht hier das Gesetz, indem er die Gebote aufzählt, nicht als Weg zur Rettung, das dürfen wir nicht missverstehen, sondern er hält dem jungen Mann den Spiegel vor. Und als Rabbi, als Lehrer, zeigt er ihm, was in seinem Innersten verborgen liegt. Der junge Mann dachte: Ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe die Gebote gehalten, ich bin fromm, ich bin engagiert, ich bin moralisch in Ordnung. Aber Jesus führt ihn an einen Punkt, wo das Gesetz seine wahre Kraft entfaltet. Denn das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, decken auf, wo unser Herz hängt. Es zeigt, dass wir Gott eben nicht von ganzem Herzen lieben. Auch wenn wir an unserem Besitz oder unserem Ansehen oder auch an den Sicherheiten für unser Leben, die uns irgendwie Sicherheit geben, wenn wir mehr daran hängen und mehr darauf bauen als auf ihn, dann gilt für uns das, was Jesus hier dem Obersten zeigt. Du hältst nicht mal das erste Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben, denn dein Geld ist dein Gott. Du bist ein Götzendiener. Und du hältst dich auch nicht an das Gebot, deinen Nächsten zu lieben. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, denn du bist nicht einmal bereit, den Armen zu helfen. Das sind die 2 Gebote, die Jesus uns mitgegeben hat. Mehr nicht. Gott von ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Mehr nicht. Wenn der junge Mann und auch wir ehrlich unter die Oberfläche von unserem Leben, unserer guten Taten geschaut hätte, dann hätte ihn Gottes Gesetz furchtbar erschrecken müssen. Denn er hat gegen alles verstoßen, was er eigentlich glaubte zu halten. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Bevor wir Menschen die gute Botschaft der Rettung weitergeben, müssen wir ihnen erstmal helfen, die ganze Wahrheit zu erkennen. Denn nämlich, wer die gute Nachricht wirklich verstehen soll, der muss zuerst das Gewicht der schlechten Nachricht spüren, dass du ohne Rettung in die Hölle gehst, dass der Mensch ohne Rettung ganz und gar verloren ist und dass der Mensch, solange er auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut, gar keinen Grund für Rettung in seinem Leben sieht. Dann ist es nicht Zeit, den Menschen zu trösten, sondern es ist erstmal Zeit, ihm die Wahrheit aufzuzeigen. Wir müssen ihm die Heiligkeit Gottes, die Heiligkeit des Gesetzes vor Augen führen und aufzeigen, wie sehr er dagegen verstoßen hat. Das macht Jesus hier. Und erst wenn der Mensch vor Gottes Gesetz zerbricht, wenn der eigene Stolz zerbricht, erst dann wird die gute Botschaft, das Evangelium, zur echten Hoffnung. Jakobus hat auch geschrieben in Kapitel 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, welch ein Anspruch, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Punkt strauchelt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Ein einziges Vergehen macht dich zu einem Gesetzesbrecher. Und Gott sagt in seinem Wort ganz klar, er wird keinen einzigen Sünder in den Himmel lassen. Denn Gott ist gerecht und er muss jede Sünde bestrafen. Ich habe ein Beispiel für dich, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn du geblitzt wirst und du wartest auf den Brief, bis er kommt, und du kriegst ihn dann und du ärgerst dich über dieses blöde Bußgeld und sagst, ich bin doch immer die ganze Zeit 50 gefahren im Ort und dieses eine Mal. Oder auch, ich habe doch noch nie jemand was Böses getan oder eine Bank überfallen oder ich zahle doch meine Steuern und gehe zur Sünde, wieso soll ich dieses blöde Bußgeld bezahlen? Ja, es zählt alles nicht. Du hast das Gesetz in einer Sache gebrochen und dafür wirst du jetzt bestraft. Und so ist es bei Gott auch. Oder stell dir vor, du willst einen Spiegel kaufen, gehst in den Laden, der Verkäufer kramt im Hinterzimmer und kommt dann vor und zeigt dir einen wunderschönen Spiegel, schön umrahmt, genau wie du ihn dir vorstellst, aber da ist ja an der Ecke ein kleiner Riss. Und der Verkäufer sagt, ja, aber der Rest ist doch in Ordnung, dieser kleine Riss, würdest du den Spiegel kaufen? Nee, bestimmt nicht, denn ein kleiner Riss macht diesen Spiegel unbrauchbar. Und genau so ist es mit Sünde in unserem Leben. Genauso macht eine einzige Sünde uns unbrauchbar vor Gott. Und wir alle wissen, wir haben nicht nur einmal gesündigt, wir haben ein Leben lang gesündigt. Das heißt, Menschen, die glauben, sie sind gut genug für den Himmel, die dürfen ihr Leben nicht an dem moralischen Maßstab dieser Welt messen. Der ändert sich sowieso. Spurgeon hat einmal gesagt, der Sünder muss das Seil um seinen Hals spüren. Der Sünder braucht das Bewusstsein, dass er schuldig ist, dass Gott ihn verurteilen wird. Erst dann, wenn der Mensch seine Verlorenheit erkennt, erst dann ruft er nach Rettung. Und erst dann wird das Evangelium zur frohen Botschaft. Menschliche Gerechtigkeit, die kann unser Herz so sehr täuschen. Menschliche Gerechtigkeit wirkt so überzeugend für uns selbst, aber auch für andere. Aber sie reicht eben nicht an Gottes Gerechtigkeit heran. Sie scheitert an seinem heiligen Gesetz. Der Oberste aus Lukas 18 war überzeugt, dass er die Gebote doch gehalten hat. Und er meinte es auch ernst. Aber in Gottes Augen lag er falsch. Er hat sich selbst getäuscht, weil er nur auf das Äußere geschaut hat. Aber Gott sieht das Herz an. Und genau dort, im verborgenen Winkel unseres Herzens, da beginnt der Bruch mit Gottes Willen. In unseren Gedanken, in unseren Beweggründen, die niemand sieht. Aber der Herr sieht sie doch. Deshalb genügt es eben nicht, nur gut nach menschlicher Vorstellung zu sein. Wir brauchen, jeder einzelne von uns, eine Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen kann. Und wir alle wissen, die finden wir nicht in uns selbst, die finden wir nur in Jesus Christus. Du kannst fest daran glauben, dass du gesund bist. Du kannst überzeugt sein, dass alles in Ordnung ist. Du ernährst dich gut, du treibst Sport, du schläfst regelmäßig, du achtest auf dich. Aber wenn in dir eine Krankheit ist, die du nicht siehst, eine Krankheit, die dich langsam tötet, dann nützt dir dein Glaube an deine Gesundheit gar nichts. Du brauchst nicht nur ein Gefühl für dich, du brauchst eine echte Diagnose darüber, was mit dir los ist. Und genau so ist es mit unserer Seele. Wir müssen bereit sein, Gottes Diagnose für unser Herz anzunehmen. Und seine Diagnose über den verlorenen Menschen ist ganz klar. Sein Herz ist verdorben. Unser Wesen ist von der Sünde tief durchdrungen. Und solange wir das nicht erkennen, werden wir das Evangelium nicht wirklich brauchen. Aber wenn wir es glauben, wenn wir Gottes Urteil über unser Leben annehmen, dann und erst dann wird seine Gnade die einzigste Hoffnung für uns. Der Oberste dachte, er ist auf einem guten Weg. Und ihm fehlt vielleicht nur noch ein kleiner Schritt, um das ewige Leben sicher zu haben. Aber Jesus zeigt ihm, du bist weit weg vom ewigen Leben. In deinem Herzen bist du ein Götzendiener. Du liebst dein Geld mehr als Gott. Ja, die Bibel warnt uns immer wieder vor der Gefahr des Reichtums. Im Gleichnis vom Seemann ersticken die Dornen das Wort. Und die Dornen, die stehen für Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des Lebens. Und im Gleichnis vom reichen Kornbauern beschreibt Jesus einen Mann, der alles hatte, aber über Nacht seine Seele verlor. Paulus warnt uns in 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Geld kann für uns auch als Christen natürlich nützlich sein. Aber Geld ist immer gefährlich. Es kann dich in falscher Sicherheit wiegen, weil du dadurch bequem leben kannst. Aber dabei vergisst, dass die Ewigkeit nur ein Atemzug entfernt ist. Wenn du jetzt das hörst und denkst, Geld ist für mich keine Anfechtung, ich bin nicht geizig, dann siehst du dein Herz nicht so, wie es Gott sieht. Denn selbst Menschen, die großzügig sind, die viel geben, die können sich täuschen und glauben, naja, Gott wird schon über meine Sünde hinwegsehen. Ich tue ja so viel Gutes mit meinem Geld. Wir sehen also, damit ein guter Mensch gerettet werden kann, muss er auch zuerst erkennen, oder auch er zuerst erkennen, dass er in Gottes Augen gar nicht so gut ist, wie er immer denkt, sondern sich selbst nur für gut hält. Es gibt aber noch eine dritte und letzte Wahrheit, die wir in dem Gleichnis finden können. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Auch ein guter Mensch kann Rettung erfahren. Jesus sagte ja dem reichesten den Reichen, Jesus sagte dem reichen Obersten doch in Vers 22, eines fehlt dir noch, nur eines. Aber das war entscheidend. Denn dieses eine, was dem noch fehlte, wog so schwer, dass dieses ganze Bauwerk der eigenen Gerechtigkeit des Obersten vor Gottes Angesicht zusammenstürzen musste. Was war das Einfache, dieses eine? Es war keine gute Tat oder gute Eigenschaften im Leben dieses Menschen. Jesus forderte ihn auf, alles zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben und dann ihm nachzufolgen. Wir haben schon gehört, nicht weil man sich durch Armut das Heil verdienen kann, wie es manche schon gedacht haben und zu Asketen geworden sind. Nicht, weil dieses gute Werk, alles Geld für das Reich Gottes zu geben und dann den Armen zu schenken, den Himmel, die Himmelspforte öffnen würde. Weil das wäre ein Widerspruch zur ganzen Botschaft in der Schrift. Die Bibel ist da ganz eindeutig. In Epheser 2, Vers 8 bis 9 steht, aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, aus Gnade. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und dann kommt noch dieser Zusatz, nicht aus Werken. Die Werke sind es nicht. Oder Titus 3, Vers 5. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Jesus zeigt dem Mann einfach, dein Herz hängt am Geld, am Reichtum. Und solange du daran festhältst, kannst du mir nicht wirklich folgen. Es geht nicht um seinen Besitz, es geht um die Herrschaft über das Herz. Und wer Jesus nachfolgen will, der muss bereit sein, alles loszulassen, was ihn noch zurückhält. Denn niemand kann gleichzeitig an seinem Götzen hängen und dabei auf Christus vertrauen. Echter, wahrer Glaube ist untrennbar mit Umkehr verbunden und das zuzulassen, dass ein anderer Herr über dein Herz wird. In Markus 1, Vers 15 predigt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt Buße? Buße bedeutet, ich lasse meine Sünde los. Glaube bedeutet, ich ergreife Gott als meinen Retter. Und beides gehört zusammen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, dies ist auch sehr provozierend, wenn dich deine Hand oder dein Auge zur Sünde verführt, reiß sie aus, schneide sie ab. Besser du gehst verstümmelt, aber lebendig in das Reich Gottes, als ganz in die Hölle. Nachzulesen in Matthäus 5, Vers 29 bis 30. Die Sünde verdammt uns. Wir müssen uns von ihr abwenden. Oder sie zieht uns mit in den Abgrund. Du kannst nicht mit einer Hand an deiner Sünde festhalten und mit der anderen Hand das Kreuz Christi umklammern. Das geht nicht. Stell dir einen Mann in einem Hochhaus vor, das brennt. Der Mann liebt seine Wohnung. Er hat so viel in sie investiert, in seine Möbel, seine Erinnerungen. Aber das Feuer frisst sich immer näher. Und wenn er gerettet werden will, muss er alles zurücklassen. Alles. Und Buße ist genau wie dieser Schritt hin zum offenen Fenster. Alles zurücklassen. Und Glaube ist dann dieser Sprung in das Sprungtuch, das die Feuerwehr unten gespannt hat. Das ist auch schwer, zu springen. Aber beides ist notwendig zur ewigen Rettung. Jesus macht deutlich, kein Mensch kann sich selbst retten. Aber was steht in Vers 27? So viel Hoffnung. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das bedeutet, wir dürfen nicht mal auf unsere Buße vertrauen, auch nicht auf unseren Glauben. Es geht um das Uns. Denn wir können nur auf Gott vertrauen. Rettung ist Gottes Werk, ganz allein, nicht unser Verdienst. Und dabei müssen wir uns ihm ganz anvertrauen und aufhören, auf unsere Gerechtigkeit zu bauen. Im Blick auf die Vorbereitung der Bibeltage hier in Rödental möchte ich gern einen Text aus einer Predigt lesen von Charles Haddon Spurgeon vom 10.12.1876. Und dieser Text hatte eine Überschrift: Falsche Bekehrung. Und da zitiere ich jetzt aus dem Buch: Ein großer Teil der modernen Erweckungsbewegung war mehr Fluch als Segen, weil sie Tausenden von Menschen einen falschen Frieden gegeben hat, bevor sie ihre Verlorenheit erkannt hatten. Man bringt den verlorenen Sohn zurück ins Vaterhaus, ohne dass er sagt: Vater, ich habe gesündigt. Wie soll jemand geheilt werden, der nicht erkennt, dass er krank ist? Wie soll jemand das Brot des Lebens schätzen, der keinen Hunger hat? Die alte Erkenntnis der Sünde wird verachtet. Alles ist oberflächlich. Die Folge? Menschen springen in die Religion und wieder heraus. Ungebrochen kommen sie in die Gemeinde, ungebrochen bleiben sie, ungebrochen gehen sie wieder. 1876. Kommt euch vielleicht bekannt vor, heute ist es genauso. Ich komme zum Abschluss. Vielleicht ist heute jemand hier, der von sich denkt, ein guter Mensch zu sein. Und du denkst, du glaubst daran, dass deine guten Taten, das, was du tust, ausreicht, um vor Gott zu bestehen. Du versuchst ehrlich zu leben, du hilfst anderen, du kommst sogar regelmäßig hier in die Gemeinde. Du denkst, das muss doch reichen. Aber die Bibel zeigt uns was anderes. Deine eigene Gerechtigkeit kann dich nicht retten. Was du von dir selbst hältst, reicht nicht vor dem heiligen Gott. Denn er sieht tiefer, er sieht dein Herz. Er sieht nicht nur das, was du jeden Tag tust, sondern das, was in deinem Herzen ist. Und dort sitzt Sünde, tiefer als du es vielleicht wahrhaben willst. Vielleicht gibt es auch etwas in deinem Leben, wie bei diesem jungen Mann, dass du einfach nicht loslassen willst. Du hängst so sehr daran. Es kann eine Sünde sein, an der du festhältst. Aber Gott ruft dich heute Morgen wie diesen jungen Mann. Lass los. Komm, folge doch mir nach. So wie Jesus dem reichen Obersten gesagt hat: Verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. So ruft er dich heute Morgen: Gib es ab und folge mir nach. Das Traurige, das Tragische an der Geschichte ist, der Mann ging traurig weg. Er wollte das ewige Leben, aber nicht zu Gottes Bedingung. Er hielt an dem einen fest und hat das Entscheidendste verpasst. Er ging ohne Rettung fort. Was wirst du tun? Amen.